Liebe Brüder und Schwestern, Jesus ist auferstanden. Dieser Jubelruf und Siegesruf klingt seit 2000 Jahren durch die Welt. Und viele glauben daran, etliche leider auch nicht. Aber es gibt wirklich gute Beweise aus der Heiligen Schrift und auch aus der Beobachtung der Geschichte, wo wir wirklich gewiss sein können, Jesus lebt. Ich lese 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 28. 1. Korinther 15, ab Vers 1. Der Apostel Paulus schreibt, geleitet vom Heiligen Geist, Folgendes. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig worden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet oder besiegt wird oder beseitigt wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus beten wir dich an und preisen dich für diese Verheißung, dass du sein wirst alles in allem. Nun segne und leite uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Liebe Geschwister, es ist, ja, ich sage einmal, neben Kapitel 13 sicherlich das wichtigste Kapitel in 1. Korintherbrief. Kapitel 13, Gott ist Liebe und wie die Liebe sich entfaltet, das Wesen Gottes und hier die Auferstehung des Sohnes Gottes von den Toten, welche die Grundlage ist für unsere Auferstehung, für unser ewiges Leben. Ohne Auferstehung keine Hoffnung. Der Apostel Paulus schreibt, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Sie wissen bereits darüber, haben schon davon gehört, und er bringt es jetzt in Erinnerung und bringt konzentriert die Beweise, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Er zeigt aber auch die Folgen auf, wo dieser Glaube fehlt oder bekämpft wird. Es ist Evangelium, Euangelion, frohe Botschaft, die froheste aller Botschaften, ewiges Leben in Christus, aufgrund seines Opfers und seiner Überwinderkraft über den Tod. Frohe Botschaft, dass ich Paulus euch verkündigt habe, ist die erste Stufe. Es muss verkündigt werden. Und dann muss es auch angenommen werden, ist die nächste Stufe. Ihr habt es angenommen. Und dann muss man auch darin feststehen, nicht schwankend wie ein Rohr im Wind. Und deshalb die dritte Stufe, indem ihr auch feststeht. Verkündigt, angenommen und feststehen im Evangelium. Durch das ihr auch selig werdet, nächste Konsequenz. Der, der feststeht im Evangelium, der es nicht preisgibt, der nicht falschen Lehren verfällt, der nichts wegkürzt von der Heilsbotschaft, der wird auch selig werden, der wird gerettet werden. Wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es gibt leider auch Verfälschungen, Verkürzungen, wo gesagt wird, Jesus sei gar nicht wirklich auferstanden, er sei höchstens in die Verkündigung hinein auferstanden, so der Theologe Rudolf Bultmann, oder es sei nur ein Geist erschienen, obwohl es in Evangelien ganz klar widerlegt wird, indem der Auferstandene sogar isst und sich anfassen lässt, hat einen neuen Auferstehungsleib, der aber doch anders ist als unserer, mit dem er plötzlich erscheinen kann, auch bei verschlossenen Türen in den Raum gelangt und auch wieder verschwindet, aber kein Geist, man kann ihn anfassen, er kann essen. Ja, es ist ein Leib, wie er auch in Kapitel 15 dann noch weiter beschrieben wird. Ja, Jesus ist leibhaftig auferstanden. Das ist das Evangelium, das verkündigt wurde und das wir nicht preisgeben dürfen, wenn wir nicht zum Verrätern an der Sache Gottes werden wollen. Wenn wir nämlich dieses Evangelium preisgeben, dann, so fürchtet der Apostel, dann werdet ihr umsonst gläubig geworden. Vers 2. Dann ist alles vergeblich. Und dann zählt er die entscheidenden Heilstatsachen auf und die Zeugen dieser Heilsereignisse, insbesondere der Auferstehung. Ab Vers 3. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Apostel Paulus selber war ja kein Augenzeuge des Lebens und der Erscheinungen Jesu Christi vor seiner Himmelfahrt. Allerdings ist der auferstandene Herr ihm selber ja auch erschienen. Deshalb hat er es empfangen, von Gott, aber auch von den Zeugen, die dabei waren, der Apostelkreis, der Erstberufenen in Jerusalem. Und so zählt er nun diese Heilstatsachen auf, die ihm durch Gott und durch diese menschlichen Zeugen zugegangen ist oder zugegangen sind. Nämlich, dass Christus, und Christus heißt der Messias, der Heilskönig, der Retter, gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Es wird hier immer wieder ergänzt, nach der Schrift. Er führt auch den Schriftbeweis vom Alten Testament her. Er zeigt damit auch, den Juden, dass sich ihr hebräische Bibel, ihr hebräisches Altes Testament, wie wir jetzt sagen würden, erfüllt hat. Und auch als Philippus, dem Kämmerer aus dem Mohrenland, aus Äthiopien, das Evangelium, die Heilsbotschaft erklärt, da steht, er las aus dem Propheten Jesaja. Und da konnte Philippus anknüpfen, das wird in Apostelgeschichte 8 beschrieben, und hat ihm gesagt, diese Worte sind jetzt erfüllt, indem der Christus, der Messias, der Heilskönig gekommen ist und gestorben, begraben ist und auferstanden. Und das finden wir insbesondere am ausführlichsten sicherlich im Alten Testament. In welchem Kapitel? Jesaja 53. Ich freue mich, dass ihr so gute Bibelkenner seid. Da lesen wir Folgendes. Dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es geht dann noch weiter, ich kann jetzt nicht das ganze Kapitel lesen. Es wird das Leiden des Messias, des Gottesknechtes hier beschrieben. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt ward, trug er willig die Leiden. Und dann heißt es, dass sein Grab bei den Gottlosen war. Alles schon prophetisch vorausgesagt im Buch Jesaja, Vers 9. Bei den Übeltätern, als er gestorben war, obwohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Aber dann klingt bereits in Jesaja 53, wie auch an anderen Stellen des Alten Testaments, die Auferstehung des Gottesknechtes, des Messias, des Christus an. Und zwar hier in Vers 10, Jesaja 53, Vers 10. Da heißt nämlich, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Nachkommen ist ja gemeint im Sinne von Nachfolgern. Ja? Und er wird in die Länge leben. Er ist nicht tot, der gemartert wurde für uns. Er lebt. Und dann heißt es in Vers 11, weil seine Seele sich abgemüht hat. Er hat nämlich die Last unserer Sünden auf sich genommen. Deshalb wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Das heißt, es ist erfüllt nach der Schrift. Der Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Der Unschuldige starb für uns, die wir schuldig sind. Unsere Sünden scheiden uns von Gott. Und als der Herr starb am Kreuz, ist der Vorhang von oben an nach unten auszerrissen und der Weg wurde frei zu Gott, dem Vater, sodass wir in sein Himmelreich kommen dürfen als erlöste Kinder Gottes. Ich möchte noch zwei andere Stellen nennen, wo das auch deutlich wird, denn die Auferstehung im Alten Testament. In etlichen Stellen, ich kann nur noch zwei Beispiele nennen, zum Beispiel Psalm 16, da betet der Geplagte, du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Psalm 16, Vers 10. Ja, er ist nicht verwest im Grab, sondern auferstanden. Der Leib war weg und hat einen neuen verwandelten Leib bekommen, der sicherlich auch an diesen irdischen Leib anknüpft, wie ein Samenkorn, aus dem dann die Frucht emporsprießt. Deshalb musste der Leib auch aus dem Grab weg sein und das Grab war leer. Und auch der ganze Psalm 22, das war, Jesus wohl am Kreuz gebetet hat. Es sind uns ja die Worte überliefert, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn man diesen Psalm weiterliest, den Psalm 22, dann heißt es, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Das hat sich auch erfüllt am Kreuz und vieles, vieles andere. Und dann heißt es in Vers 22, Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Das sind die, die ans Kreuz gebracht haben, und der Tod selber ist hier angesprochen. Und dann der Satz, du hast mich erhört. Der Vater hat ihm herausgeholfen aus dem Rachen des Todes und er ist zum Leben auferstanden. Soweit einige Hinweise aus dem Alten Bund, wie sich die Schrift erfüllt hat. Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, für dich und für mich. Er ist begraben worden, er ist also wirklich tot gewesen. Manchmal wird behauptet, er sei nur scheintot gewesen. Das schließt die Heilige Schrift völlig aus. Ich habe in diesem Büchlein, ist Jesus auferstanden, bin ich auf diese ganzen Anfragen von Zweiflern eingegangen, auch die Scheintod-Hypothese, und habe das widerlegt. Deshalb möchte ich es an dieser Stelle nicht wiederholen. Es ist jedenfalls eindeutig, dass der Herr Jesus tot war. Allein schon der Knecht, der den Speer in seine Seite stieß, als er am Kreuz hing, und dann kam Blut und Wasser heraus, ein medizinisch eindeutiges Zeichen, dass er bereits verstorben war. Ja, das wird Ihnen jeder Arzt bestätigen. Er ist begraben worden und auferstanden am dritten Tage nach der Schrift. Und zwar nicht als Geist, als Phantom, sondern leibhaftig, aber mit einem anderen Leib, der andere Eigenschaften hat als unser Leib, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist, sondern erscheinen konnte und auch wieder wegging und doch auch essen konnte und angefasst werden konnte. Und nun werden die Zeugen aufgezählt. Es gibt noch mehr Zeugen als die, die hier genannt sind, insbesondere Zeuginnen. Aber die Zeuginnen werden hier an dieser Stelle nicht genannt. In den Evangelien dagegen sehr wohl. Womit könnte das zusammenhängen? Nun, Frauen besaßen im Altertum, so auch im Judentum, kein Zeugenrecht. Oder sie hatten keinen Zeugenwert, so wie Männer. Wenn, dann mussten schon mehrere Frauen das Gleiche bezeugen, damit es überhaupt zur Sprache kam damals. Heute ist das natürlich Gott sei Dank anders. Aber damals galten die Aussagen von Männern als glaubwürdig. Und deshalb werden hier, wo es jetzt wirklich um eine Beweisführung geht, ausschließlich männliche Zeugen aufgeführt. Und wir wissen natürlich aus den Evangelien, dass die ersten Osterzeuginnen, Auferstehungszeuginnen besser gesagt, Frauen waren. Maria Magdalena und auch Salome und andere, die Spezereien zum Grab brachten, die den Leichnam salben wollten, und sie sahen, der Stein ist weggerollt, der Herr ist nicht mehr da, und ein oder mehrere Engel saßen im Grab, es waren wohl mehrere, aber einer hat gesprochen, und im einen Evangelium, im anderen sprechen dann auch mehrere. Es sind aber keine Gegensätze, sondern Ergänzungen mit gewissen Schwerpunkten in den Auferstehungsberichten. Und da haben die Frauen gesehen, er ist auferstanden, das Grab ist leer, und haben es den Jüngern verkündigt. Und dann liefen ja Johannes und Petrus zum Grab, und auch die anderen, Johannes und Petrus, waren schneller. Und bei den ersten Zeugen, oder der erste männliche Zeuge war sicherlich auch Petrus, der hier mit seinem aramäischen Namen Kephas bezeichnet wird. Kephas. Das heißt auch Fels, genauso wie Petrus. Sein eigentlicher Name war ja Simon, aber der Herr Jesus hatte ihm den Namen Fels gegeben. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Matthäus 16. Das wird geschildert in Lukas 24, Vers 34, dass Petrus oder Kephas den Herrn gesehen hat. Das sagen die Jünger dem Thomas, als er kommt. Und auch sie selber haben den Herrn dann gesehen. Und danach wurde er von den Zwölfen gesehen. Das wird ja auch geschildert. Das wird ausführlich auch in Lukas 24 beschrieben und auch in Johannes 20. Diese Erscheinungen des Herrn vor den Jüngern. Übrigens, wenn hier steht den Zwölfen, dann ist es ein feststehender Begriff für die Apostel. Zahlenmäßig waren es zu diesem Zeitpunkt nur noch 11, und trotzdem hießen sie die 12, obwohl Judas Ischariot ja schon tot war zu diesem Zeitpunkt. Ja. Aber die anderen 11 wurden als feststehender Begriff immer noch als die 12 bezeichnet. Das ist kein Widerspruch, sondern ein feststehender Titel gewesen. Der Zwölferkreis der Apostel. Da wurde nie von einem Elferkreis geredet. Also wir dürfen das jetzt nicht streng mathematisch aufrechnen, sondern es ist einfach eine Eigenbezeichnung für diesen Kreis der 12 engsten Apostel um den Herrn Jesus herum. Diese Erscheinung vor den Zwölfen, eine davon möchte ich einmal kurz mit uns betrachten. In Lukas 24. Da werden die Emmausjünger geschildert und die erzählen den anderen Jüngern und Aposteln davon. Und dann heißt ab Vers 36, da sie aber davon redeten, trat er selbst Jesus mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Also Lukas 24, ab Vers 36. Sie erschraken aber und fürchteten sich, meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Sehet meine Hände und meine Füße. Ich bin's selber. Fühlet mich an und sehet. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, dass ich habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm vor ein Stück von gebratenem Fisch und Honigseim. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das ist, was ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, also ist geschehen, dass Christus musste leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt werden muss in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an zu Jerusalem und seid alles dessen Zeugen. Soweit. Und dann ist ja schon fast das Ende des Lukas-Evangeliums mit dieser gewaltigen Auferstehung. Klingt es dann aus und geht weiter. Ja, das war an sich nur der Anfang, nicht das Ende. Die Apostelgeschichte schildert dann, wie das Evangelium hinaus lief und bis heute dann auch läuft es ja weiter in die Welt. Und dann kommt ein besonders überwältigender Zeugenbericht im nächsten Vers, was mich immer besonders beeindruckt und ermutigt hat, wenn ich den Vers 6 gelesen habe, in 1. Korinther 15. Da heißt es nämlich, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Was für ein gewaltiger Beweis, 500 Brüder auf einmal. Man kann annehmen, dass da vielleicht auch Schwestern dabei waren, dann wären es über 1000 Menschen gewesen, die den Herrn gesehen haben, und zwar auf einmal. Und das, liebe Geschwister, schließt eine Halluzination oder Vision aus. Denn es haben nie alle Menschen gleichzeitig die gleiche Vision, wenn sie versammelt sind. Es wird ja behauptet, es sei alles nur Einbildung gewesen, also Halluzination oder Vision. Aber hier steht über 500 auf einmal. Mehr als 500 sogar. Und sie haben ihn gesehen und konnten das bezeugen. Man konnte, als der erste Korintherbrief geschrieben war, man nimmt an, in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts, also etwa 20 Jahre später, noch hingehen und diese Zeugen fragen. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Und diese Zeugen waren bereit, ihr Leben für den Herrn und für diese Botschaft in den Tod zu geben. Das tut man nicht für eine Einbildung, sondern nur für eine Realität, dieses Opfer des Lebens zu bringen. Wir wissen auch oder können annehmen aus der Überlieferung, dass wohl alle Apostel außer Johannes dann eines Märtyrertodes gestorben sind. Das tut man nicht für eine Illusion, sondern nur, wenn man wirklich das erlebt hat, Jesus lebt. Wir laufen keinem Phantom nach, sondern dienen einem lebendigen Herrn. Das ist wunderbar. Und dann schildert Paulus in Vers 7, danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Jakobus, es gibt zwei Annahmen, es kann entweder der Apostel Jakobus sein, aber das gibt nicht viel Sinn, weil die Apostel ja ohnehin schon geschildert sind. Und er war ja auch bei den Elfen dabei. Deshalb handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um den Herrenbruder Jakobus, den Halbbruder unseres Herrn Jesu Christi. Und das Interessante ist, dieser Halbbruder, wie die anderen Brüder oder Halbbrüder des Herrn, sie hatten noch nicht an ihn geglaubt vor der Auferstehung. Erst als sie ihn als Auferstandenen gesehen haben, haben sie erkannt, er ist tatsächlich der Messias. Ja. Das wird in Johannes 7, Vers 3 bis 5 beschrieben, dass seine Brüder nicht an ihn geglaubt hatten vorher. Aber nach der Auferstehung wurde Jakobus, sein Halbbruder, eine der Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Auch ein großartiges Zeugnis, dass er von seinem Unglauben nun überführt wurde. Der Herr ist Jakobus erschienen und danach allen Aposteln. Wohl ist gemeint, über den Zwölferkreis hinausgehen. Es gab noch weitere Apostel in dieser Zeit des ersten Jahrhunderts. Es gibt also einen engeren Kreis, der 12, aber dann auch weitere Boten, einige Dutzend Männer, die berufen worden waren als Sendboten der ersten Zeit, Augenzeugen des Herrn und auch seiner Auferstehung. Er ist allen Aposteln erschienen. Und nun der Apostel Paulus. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Ja, Missgeburt kann man sagen, Fehlgeburt steht hier wörtlich, Ektroma griechisch. Eine nicht lebensfähige Fehlgeburt. Warum? Er begründet es gleich. Er ist der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Da klingt ein großes Leiden hindurch. Das hat sein Gewissen gequält, dass er mit dabei stand, als Stephanus gesteinigt wurde und das gut fand damals. Und er schnaubte ja und tobte gegen die Gemeinde. Es brach damals eine Verfolgung in Jerusalem aus, sodass die Christen flüchten mussten. Und das hat Gott auch benutzt, um das Evangelium auszubreiten. Ja, so kann man das auch sehen. Wenn der Teufel etwas Böses macht, wenn man dann treu ist, kann Gott immer noch etwas Gutes dann daraus machen. Sie mussten fliehen und das Evangelium hat sich dadurch ausgebreitet. Ja, ihr versteht, was ich damit meine. Und Paulus hat sich dann bekehrt. Ja, er wurde überwunden vom auferstandenen Herrn, indem er ihn selber gesehen hat. 1. Korinther 9, Vers 1. Habe ich nicht den Herrn selber gesehen? Ja, selber. Er ist ihm erschienen, aber zur Unzeit. Nicht da, als er auf Erden war und dann vor der Himmelfahrt, wie bei den anderen, sondern er hat ihn später dann gesehen. Ungefähr, ja, weiß nicht, einige Jahre später, nach der Himmelfahrt, vor Damaskus und wurde dann der Apostel unter den Nationen. Deshalb kann er auch sagen, er hat viel mehr gearbeitet als sie alle. Aber damit er sich nicht rühmt, fügt er sofort hinzu, Gottes Gnade ist es, die in mir ist. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Diese Gnade hat ihn befähigt, das Evangelium so weit hinauszutragen, fast bis an die Enden der damals bekannten Welt. Nach Rom kam er ja noch, vielleicht sogar bis Spanien, es ist nicht ganz sicher, aber der Plan ist uns überliefert, denn er hatte auch noch nach Spanien zu gehen. Und er schließt hier, es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Er freut sich über jeden, der diese frohe Botschaft richtig und ohne Verfälschung verkündigt. Und nun kommt ein etwas düsterer Einschub, der aber notwendig ist, um die Konsequenzen deutlich zu machen, wo die Auferstehung der Toten geleugnet wird. Welche Folgen hat es, wenn man sagt, es gibt keine Auferstehung? Ich möchte es einmal so zusammenfassen. Es gibt also zunächst mal einige unter euch, die sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Vielleicht sagen sie, nach dem Tod ist alles aus. Das ist ja heute auch üblich im Materialismus. Vielleicht das häufigste Denken heute, auch im Atheismus, dass die Menschen sagen, ja, sterben und dann kommt nichts mehr, dann haben wir alles hinter uns, lassen wir uns am besten gleich verbrennen, dann brauchen wir auch keine Angst haben, dass nach dem Tod noch irgendwas kommt. Wie kurzsichtig und wie töricht, wenn Menschen so denken und handeln. Andere sagen, ja, Auferstehung gibt es nicht, aber Wiederverkörperung und wir haben die Chance, im nächsten Leben uns höher zu entwickeln, hinzuzulernen in einer immer höheren Stufe emporzusteigen bis zur göttlichen Einswerdung. Diese fernöstlichen und esoterischen Lehren sind ja heute sehr verbreitet. Aber an die Auferstehung glauben sie nicht, obwohl die Bibel es ganz klar bezeugt. Da heißt es in Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Es gibt also keine Chance, sich noch zu verbessern oder höher zu entwickeln oder gottgleich zu werden, sondern hier und jetzt ist der Tag des Heils. Wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Nun, es gibt also einige, gab damals einige und gibt auch heute viele leider, die sagen, es gibt gar keine Auferstehung der Toten. Die Konsequenz ist, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Das ist ein logischer Schluss. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Ja, dann predigen wir ins Leere und dann gibt es auch keinen rettenden Glauben. Dann kann man vielleicht von der Kreuzigung predigen, aber die Kreuzigung ohne Auferstehung ist ohne Hoffnung. Ich habe es mal in diesem Büchlein hier, ist Jesus auferstanden, so formuliert. Kreuz ohne Auferstehung ist kraftlos. Auferstehung ohne Kreuz ist inhaltslos und Hoffnung ohne Auferstehung ist sinnlos. Vielleicht nochmal. Kreuz ohne Auferstehung ist kraftlos. Das Kreuz, schön und gut, Sühnetod, aber wenn der Herr nicht sich als der Lebensfürst erwiesen hat, was nützt dann das Kreuz? Ja, dann ist ja dann Kreuz doch alles aus gewesen. Aber deshalb ist die Auferstehung notwendig. Kreuz ohne Auferstehung ist kraftlos, Hoffnung ohne Auferstehung ist sinnlos. Und das malt der Apostel Paulus hier bis zur letzten Konsequenz den Korinthern und auch uns heute vor Augen. Dann brauchen wir gar nicht mehr predigen, dann können wir den Glauben wegwerfen, wenn das so wäre. Dann ist alles wörtlich leer, kenos, griechisch kenos steht hier, ohne Inhalt, inhaltslos. Und noch schlimmer, wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden. Im Griechischen steht hier Pseudomartyroi, Lügenzeugen. Wir würden Lügen verbreiten, wenn die Auferstehung nicht wahr wäre. Weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Und es gibt leider und gab in der Theologie immer wieder Männer und Frauen, die die Auferstehung bestritten haben, die vielen den Glauben ausgetrieben haben mit ihren Pseudo-Argumenten, die aber ganz klar gegen das Wort Gottes stehen. Und dann kommt die Bibelkritik und behauptet, was hier in 1. Korinther 15 steht, das sei gar nicht so. Und ich frage mich, wie die Menschen im 20. Jahrhundert dahergehen und das Wort Gottes oder den Willen Gottes besser kennen wollen als die Apostel, die unmittelbar von Gott inspiriert waren. Ja, ich habe diesen modernen Theologen und ungläubigen Theologen nie geglaubt, sondern ich glaube den wirklichen Zeugen des lebendigen Herrn Jesus Christus. Er folgert dann auch, ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Das ist das Allerschlimmste. Dann gibt es keine Rettung und dann ist der Mensch verloren. Muss er wirklich in die Verdammnis? Natürlich wird als nächste Konsequenz dann von diesen Bibelkritikern auch die Existenz einer Hölle bestritten. Es gehört dann alles zusammen. Letztendlich bestreiten sie alles. Dann bleibt nur noch Politik übrig. Kennt ihr das in manchen Kirchen? Machen wir hier das Paradies auf Erden, die bessere Gesellschaft, frei nach Karl Marx. Und mit dem Tod ist alles aus. Was für ein erbärmliches Pseudo-Evangelium, was von solchen Menschen dann verkündigt wird. Wie arm sind sie dran und wie arm sind die dran, die ihnen das abnehmen. Kein Wunder, dass viele Kirchen sich so leeren, wo ein so leeres Pseudo-Evangelium verkündigt wird, das letztendlich dämonisch inspiriert ist. Denn der Teufel möchte alles wegrationalisieren. Den Glauben, die Hoffnung und auch die göttliche Liebe. Er macht dann eine allzu irdische Pseudoliebe daraus. Und der Apostel Paulus folgert in Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Wenn es keine Ewigkeitsperspektive gibt, dann können wir alles vergessen. Aber dann, wie ein Fanfarenstoß, wird bezeugt die Gewissheit, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und er hat ja gerade die Fülle der Zeugen genannt. Und für mich ist das Überzeugendste, dass aus einem Haufen verzagter Männer und Frauen eine Gruppe überzeugter Märtyrer wurde, die bereit waren, ihr Leben in den Tod zu geben. Ich habe es mal so formuliert, die Veränderung der Jünger vor und nach der Auferstehung ist nur durch ein umwälzendes Erlebnis erklärbar. Die Jünger wurden von einem verzagten Haufen zu standhaften und mutigen Bekennern. Sie scheuten weder Hunger noch Verfolgung noch Gefängnis noch Tod, um das, was sie erlebt hatten, zu bezeugen. Und dieses Erlebnis ist nach ihrem einmütigen Bekenntnis die Auferstehung Jesu Christi. Wäre er nicht auferstanden, dann wären die Apostel beim Fischen geblieben, wo sie auch schon wieder hingegangen waren nach der Kreuzigung. Aber da erschien ihnen der Herr. Und dann wurden sie auch an Pfingsten mit dem Geist erfüllt und sie gingen als mutige Zeugen hinaus in die Welt, um überall diese frohe Botschaft zu verkündigen. Christus ist der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Gemeint ist der Erstling derer, die auferstanden sind und nie mehr sterben. Es gab auch vorher schon Totenauferweckungen. Schon im Alten Testament, zur Zeit des Elia zum Beispiel. Oder dann vor allem zur Zeit, als der Messias Jesus gekommen war. Er selber hat den Jüngling von Nahen auferweckt. Er hat ein Mädchen auferweckt, Talitha Kumi, sprach er. Und er hat auch den Lazarus auferweckt. Aber was ist mit diesen geschehen später? Sie sind alle wieder gestorben. Aber Jesus lebt in Ewigkeit. Und wer mit ihm aufersteht, wird auch in Ewigkeit nicht mehr sterben. Deshalb ist er der Erstling. Man hat im Alten Testament dem Priester die Erstlingsfrucht dargebracht, bevor man die Ernte beginnen durfte. Das wird in 3. Mose 23 beschrieben. Und so ist Jesus auch die Erstlingsfrucht der neuen Welt, der himmlischen Welt. Nun kommt auch der Vergleich zu Adam. Denn der Tod kam ja in die Welt durch Adam und Eva, durch die Übertretung des Gebotes Gottes, ihr sollt nicht essen von diesem Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, mitten im Garten. Von allen Bäumen dürft ihr essen, aber von diesem Baum nicht. Ich gebe es jetzt frei wieder, 1. Mose 3. Und da sie das Gebot übertreten hatten, kamen Sünde, Vergänglichkeit und Tod in die Welt. Und deshalb lesen wir in Vers 22, denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. In Adam ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Es wird in Römer 5 ausführlich beschrieben. Ich lese aus Zeitgründen jetzt das nicht vor. Ihr kennt ja sicherlich den Vergleich zwischen Adam und Christus in Römerbrief Kapitel 5. Aber in Christus werden alle lebendig gemacht werden. Zunächst einmal werden wirklich alle lebendig gemacht werden. Alle Menschen werden auferweckt werden. Ja, auch die Ungläubigen. Aber es gibt einen doppelten Ausgang. Die Ungläubigen werden auferweckt zur ewigen Verdammnis und ewigen Qual in der Gehenna, der Feuerhölle. Und die Gläubigen werden auferweckt zum ewigen Leben, zur ewigen Herrlichkeit und Seligkeit im Himmel. Das ist der Unterschied. Aber lebendig werden alle gemacht. Aber die einen zum ewigen Leben in der Verdammnis, die anderen zum ewigen Leben in der Herrlichkeit. Zu welchen werden wir gehören? Ich hoffe allen, zu denen, die den Himmel bevölkern und die den Herrn schauen dürfen. Und die Auferweckung von den Toten geschieht in einer Ordnung. Hier werden uns jetzt manche Geheimnisse enthüllt, wie das auch abfolgt. Es ist nicht alles gleichzeitig. Es gibt verschiedene Stufen. Der erste, der auferstanden ist, ist natürlich unser Herr Jesus Christus. Steht hier in Vers 23 zu lesen. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Und dann heißt es wieder danach. Wir sehen also, das sind verschiedene Stufen. Ich habe früher auch immer geglaubt, beim Endgericht geschieht alles in einem Punkt. Aber wir sehen auch hier, dass da ein gewisser zeitlicher Abstand ist und dass die, die zu Christus gehören, früher auferweckt werden als die, die dann zur ewigen Verdammnis bestimmt sind. Denn die, die zum Herrn gehören, die werden bei der Entrückung auferweckt, beziehungsweise auferweckt, gleichzeitig, wenn die Gemeinde entrückt wird. Das wird beschrieben in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17. 1. Thessalonicher Brief 4, 16 und 17. Da lesen wir, denn er selbst, der Herr, wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft und werden so bei dem Herrn sein alle Zeit. Also die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und danach wir, die wir leben und übrig bleiben, mit ihnen zugleich mit ihnen hingerückt. Ich denke, dass das dann Hand in Hand geht. Im gleichen Moment erfolgt die Auferstehung der Gläubigen mit der Entrückung der Gemeinde, die auf Erden lebt. Wann wird das geschehen? Werden wir morgen ausführlicher betrachten, so der Herr will, und wir leben nämlich zur Zeit bei dem Ton der letzten Posaune. Bei der letzten Posaune. Das wird auch in Kapitel 15 beschrieben, und zwar in Vers 52. Ich lese ab Vers 51, ich möchte schon mal kurz darauf hinweisen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das ist die Entrückung, und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Da haben wir die Parallele zu 1. Thessalonicher 4, Auferstehung der Gläubigen und Entrückung der Gemeinde. Und letzte Posaune, ich stelle immer die Frage in den Raum, an sich ganz einfach, welche Posaune ist das? Wenn man es in der Offenbarung sieht, die Parallele, kann nur die siebte Posaune sein. Also ungefähr in der Mitte der Trübsalzeit. Ist meine jetzige Erkenntnis in dieser Frage. Wenn man die Schrift nicht verbiegt, kommt man zu dieser relativ einfachen Erkenntnis, dass das die letzte Posaune die siebte ist. Wenn man die Schrift nicht verbiegt, ist es an sich gar nicht so schwierig zu erkennen. Nun, jedenfalls, wenn es in der Mitte der Trübsalzeit ist, dann geschieht das vor der allgemeinen Totenauferweckung der Ungläubigen, denn wann geschieht diese, derer, die zur Verdammnis bestimmt sind, die geschieht erst nach dem tausendjährigen Reich, vor der Aufrichtung des neuen Himmels und der neuen Erde, wenn das große Weltgericht vor dem großen weißen Thron sich entfaltet. Die allgemeine Totenauferweckung, das jüngste Gericht, das wird beschrieben dann in Offenbarung Kapitel 20. Und zwar nehme ich diese Abfolge in der Offenbarung, ich habe es ja auch ausgelegt, die ganze Offenbarung mit des Herrn Hilfe, nehme ich diese Abfolge wörtlich, so wie es da steht in diesen Kapiteln. Und zwar, dass zuerst die Schlacht von Harmagedon ist, dass dann der Herr den Sieg dort davonträgt und das tausendjährige Reich errichtet auf Erden, diese tausend Jahre, dann der letzte Kampf, Gog und Magog marschieren nochmal gegen den Herrn und werden besiegt und danach kommt das Weltgericht. Und so heißt dann Offenbarung 20, Vers 11, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß und vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was geschrieben steht in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und so jemand nicht gefunden, ward geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Entscheidend ist, dass wir im Buch des Lebens stehen. Dann werden wir nicht verdammt werden in diesem Weltgericht. Die Gemeinde wird vorher entrückt, aber es werden sicher auch noch im tausendjährigen Reich Christen bekehren und so weiter, sodass auch im Weltgericht dann am Ende womöglich noch Christen im Buch des Lebens gefunden werden, sodass also die Geschichte dann ja auch weitergeht nach der Entrückung der Gemeinde. Das wäre jetzt eine komplizierte Sache, ich möchte jetzt nicht weiter vertiefen, aber entscheidend ist, dass wir diese Abfolge wissen als Erstling Christus, die Gemeinde in der Entrückung zusammen mit den gläubigen Verstorbenen, die weiteren Verstorbenen werden auferweckt, vielleicht schon während dem tausendjährigen Reich oder danach dann, und werden im Buch des Lebens gefunden, kommen nicht in die Verdammnis, aber alle Ungläubigen werden beim großen Weltgericht dann in die Verdammnis gegeben werden. Und ihre Werke werden nicht ausreichen, dass sie in den Himmel kommen, sondern wenn sie nicht Jesus angenommen haben im Glauben, dann wird ihr Verdammnis der feurige Pfuhl sein. Denn die Werke derer, die nicht an Jesus glauben, mögen humanistisch gesehen noch so gut sein, aber den Augen Gottes reichen sie nicht aus, wenn sie nicht das Opfer des Lammes angenommen haben. So ist auch der Hinweis nach ihren Werken zu verstehen. Wer den Herrn ablehnt, handelt böse im Unglauben. Nun, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Das bezieht sich darauf, das Ende in der ewigen Herrlichkeit wird der Herr Jesus das Reich dem Vater übergeben, aber vorher wird er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet haben. Das geschieht vor, während und nach dem Millennium, wo die Herrschaft des Gottessohnes, des Messias Jesus Christus auf der Erde sich entfaltet. Da wird er seine Füße auf alle legen, die ihm nicht gehorchen wollen. Er wird also regieren und da wird noch nicht jeder gläubig sein. Wir sehen das darin, dass zur Zeit von Gog und Magog nach dem Tausendjährigen Reich nochmal ein letzter Aufstand ist. Es wird also noch nicht dem Himmel gleich sein, dem himmlischen Jerusalem, wo alle Gläubige nur sind, sondern im Tausendjährigen Reich gibt es eben auch noch Ungläubige. Nur mit dem Unterschied, dass Satan gebunden ist. Wem das zu kompliziert ist, der kann das mal in den Büchern hinten in Ruhe nachlesen. Ich kann es jetzt nicht weiter ausdehnen, weil wir sonst morgen noch da sitzen, diese Fragen. Aber das ist natürlich schon sehr wichtig. Ich wollte es zumindest aber kurz zusammenfassen. Jedenfalls, die Herrschaft wird schließlich vernichtet, alle antichristliche Herrschaft, wobei der Antichrist, der falsche Prophet und nach dem tausendjährigen Reich auch der Satan nicht vernichtet werden, sondern ewig gequält im feurigen Pfuhl. Hier steht wörtlich in Vers 24 das Wort kataigeso, das heißt wörtlich aufgehoben, beseitigt, außer Kraft gesetzt. Die werden also nicht ausgelöscht, keine Annihilationslehre lässt sich hier ablesen, sondern sie werden hinweggetan, alle antichristlichen Mächte und Herrschaften und die satanischen Mächte. Denn er, Jesus Christus, muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Das ist übrigens auch wichtig im Zusammenhang der Frage, ob am Schluss doch noch alle gerettet werden, auch der Satan. Ich denke, dass das nicht so ist, weil hier steht ja, bevor Gott alles in allem ist, werden erst alle Feinde unter seine Füße gelegt. Das heißt, er besiegt sie und sie werden beseitigt, hinweggetan, in den feurigen Pfuhl geworfen. Es steht hier nicht, dass sogar der Teufel dann noch gerettet würde. Ich kann das in der Schrift nicht finden. Und es heißt dann in Vers 26, der letzte Feind, der Luther übersetzt vernichtet wird, ist der Tod. Wörtlich heißt es, hinweggetan wird, beseitigt wird, kataigesei. Das ist der Tod, wir haben es gerade gehört, in Offenbarung 20, Vers 14 steht das zu lesen. Und weil das so wichtig ist, möchte ich die Stelle nochmal betonen, was mit dem Tod geschieht. Der Tod wird hier also als eine Art personale Macht auch gesehen, die beseitigt wird. Und mit dem Tod geschieht Folgendes. Der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Es ist also offenbar hier verstanden als eine Art dämonische Macht, so wie der Antichrist und der falsche Prophet, die eben freigesetzt wurde durch die Übertretung des guten Gebotes Gottes durch Adam und Eva, die Todesmacht. Und ja, das ist ja letztendlich ein Fluch und das wird beseitigt in den feurigen Pfuhl. Und wir sind nun fast am Ende, Vers 27, denn alles hat er unter seine Füße getan. Hier wird Psalm 8 zitiert, die Herrschaft des Menschensohnes über die gesamte Schöpfung, auch im tausendjährigen Reich, auch dann in der Herrlichkeit. Der Vater hat den Sohn eingesetzt auf dem Berg, der Zion heißt. Wir finden auch diese Stellen in den Psalmen, Psalm 2, und hat alles unter seine Füße getan, im tausendjährigen Reich, wo der Messias auf Erden regiert. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott, also der Vater, sei alles in allem. Ja, das heißt, hier kommen wir jetzt wieder zum Geheimnis der Dreieinigkeit, über das wir ja schon viel geredet haben diese Tage. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Hier werden jetzt der Vater und der Sohn erwähnt. Es ist so, dass der Vater dem Sohn die Herrschaft gegeben hat auf der Erde und die entfaltet sich dann auch sichtbar im tausendjährigen Reich. Und deshalb steht hier, alles hat er unter seine Füße getan. Der Sohn wird regieren als der König der Juden, hieß es ja am Kreuz, aber auch der König über die ganze Erde im tausendjährigen Reich, Jesaja 2 und andere Stellen. Die Völker werden zum Zion pilgern und der König ist auf dem Thron eingesetzt, Psalm 2 und viele weitere Stellen wären hier zu nennen. Aber der Sohn steht immer unter dem Vater. Ist auch wie bei einem menschlichen Vater. Der Vater ist immer älter, erfahrener und größer als der Sohn. Und der Sohn ordnet sich dem Vater unter in dieser trinitarischen Beziehung. Und deshalb wird am Ende alles dem Vater untertan sein. Der Sohn wird dem Vater die Herrschaft zurückgeben, sodass Gott, der Vater, der ja gleichzeitig der dreieinige Gott ist, alles sein wird in allem oder auch in allen, kann man es übersetzen. Mit einer Ausnahme. Natürlich nicht mit denen, die ihn abgelehnt haben. Die werden nicht gezwungen, mit Gott eins zu sein. Wir können nicht behaupten, dass alles nun in Gott zusammengefasst wird, wie es der Hinduismus und verschiedene gnostische Lehren im Christentum lehren, sondern es heißt ja vorher, die Feinde sind hinweggetan, die werden unter die Füße gelegt, die gottfeindliche Herrschaft wird vernichtet, wird in den Feuerpfuhl geworfen, die wird also nicht bei Gott sein. Ist ganz klar, wir können den Vers 28 nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern Gott ist alles in allem, das heißt, vereinigt mit denen, die zu ihm gehören, die ihn lieben, die seine Kinder sind. Und der Beweis dafür ist Johannes Evangelium Kapitel 17, wo es darum geht, um die Einheit der Gläubigen mit dem Herrn Jesus und mit dem Vater. Da betet der Herr Jesus im sogenannten hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 17 folgende, und er bezieht es jetzt hier auf seine Jünger und sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du, Vater, mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also, hier ist der Schlüssel, um auch 1. Korinther 15 richtig zu verstehen. Du, Vater, in mir, ich in dir, sie in uns. Gott alles in allem, in den Gläubigen, in den geretteten, wiedergeborenen Christen. So wird also die Heilsgeschichte sich vollenden, wenn wir, die wir in Jesus gegründet sind, seine Kinder sind, ihn schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht, dann wird wirklich Gott alles in allem sein, nicht in einer pantheistischen Vorstellung einer Auflösung der Personalität, sondern im Sinne einer personalen Gemeinschaft zwischen Gott und seiner Gemeinde. Die Bibel ist immer personal und nicht unpersönlich. Das unterscheidet den jüdisch-christlichen Glauben von allen Religionen dieser Welt. Immer eine personale Lehre von Gott und auch der Mensch ist Person. Er löst sich nie auf in ein unpersönliches Es, sondern es ist die liebende Gemeinschaft zwischen Gott und uns Menschen, vermittelt durch seinen Sohn Jesus Christus. Und der Sohn wird die Herrschaft dem Vater übergeben und Gott wird sein Alles in allem bzw. in allen. Möge der Herr schenken, dass wir einmal alle in dieser Liebesgemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und Heiligen Geist gefunden werden in der Ewigkeit. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus, wir loben und preisen dich, der du auferstanden bist von den Toten. Dir gehört der Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Und wir bitten dich, lass auch uns Anteil haben an der Auferstehung zum Leben, dass wir nicht bei denen gefunden werden, die in die ewige Verdammnis müssen, sondern dass wir in deiner Herrlichkeit einmal sein dürfen und dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Ja, wir rühmen und preisen deinen Namen, dass du der Erstling bist, der Entschlafenen, die auferstanden sind, und dass du der Fürst des Lebens bist. Ja, Herr, wir können dich gar nicht genug preisen für dieses Geschenk. Lass dieses Leben auch hier schon ausstrahlen durch unser Leben, dass auch andere dich durch uns leuchten sehen und angesteckt werden von der Auferstehungsfreude. Wir bitten dich auch für alle, die schwach sind, krank und verzagt, richte die müden Herzen auf, Fülle sie auch jetzt schon mit deiner Auferstehungskraft, mit deiner Liebe und mit deiner Hoffnung. Ja, wir rühmen und preisen deinen heiligen Namen. Amen.